Wir sind in der Predigtserie zum König David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir haben uns vorgenommen, das erste Buch Samuel, Kapitel Gesundheit, Kapitel 1 bis 17 zu lesen. Darf ich mal fragen, wer hat's gemacht? Oh wow, sind ein paar dabei? Ist euch was in den ersten 15 Kapiteln aufgefallen? Genau, da stand gar nichts von David. Der kommt erst in Kapitel 16 und 17 ins Spiel. Aber Bibellesen hat noch niemanden geschadet. Und die Hintergründe zu verstehen, das hilft uns doch oft einfach, diese Geschichte von den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, besser zu verstehen. Die Hintergründe, wie das alles vorbereitet war und was da so stattgefunden hat. Ich würde gerne einen kurzen Rückblick halten zu dem, was wir letzte Woche hatten. Wir sprechen darüber, dass David ein Mann nach Gottes Herzen ist. Heute geht es um Davids Herz. Letzte Woche ging es aber um die Frage, wozu braucht es überhaupt einen König? Wir haben uns damit beschäftigt, dass Gott selbst ja der König von Israel war und das Volk aber einen greifbaren und sichtbaren Anführer brauchte. Sie wollten so sein wie die anderen Völker mit einem Anführer, der ihnen im Krieg vorausgeht, den sie sehen, anfassen können. Und Gott gab ihnen einen starken, einen gut gebauten, der einen Kopf größer war als alle anderen, gut aussehend, so wie man sich einen Kriegsführer vorstellt, so einen gab er ihnen. Er warnte sie aber davor, also er gab ihnen den Saul, und er warnte sie davor, dass aber ein Mensch als König ihnen nur Schwierigkeiten bereiten würde. So kam es dann auch. Saul war der erste König, er tat seinen Job zunächst gut, aber unter Druck missachtete er einfache, bekannte Regeln, die Gott gesetzt hatte, und sein Glaube erwies sich, wie auch der Glaube des ganzen Volkes, als nicht standhaft unter Druck. Und Gott setzt Saul wieder ab und gibt dem Priester Samuel, also dem Vermittler zwischen ihm und seinem Volk, den Auftrag, bei Isai und seinen 8 Söhnen in Bethlehem nach einem neuen König zu suchen. Diesmal nach einem, der dem Herzen, nicht nach einem, der dem Herzen des Volkes entspricht, sondern nach einem, der nach Gottes Herzen entspricht. Das ist so die Geschichte. Samuel, wir lesen das dann, mustert zunächst den stärksten, den ältesten Bruder von David oder den Sohn von Isai, weil er rein optisch gesehen Skills hatte und die Voraussetzung hatte, ein König zu sein. Er dachte, das muss er sein, das war ja bei Saul auch so. Und dann mustert er die anderen 6 und er wundert sich, dass er zu keinem von Gott ein Ja bekommt. Und wir lesen das im 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Dann greift Gott ein und spricht zu Samuel. Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Genau darum ging es letzte Woche. Hört gerne rein, wenn ihr es verpasst habt. Es ging darum, was ist Gottes Herz und was hat es mit unserem Herzen zu tun. Gott sucht nach unserem Herzen. Wir haben uns gefragt, wem gehört unser Herz? Wer oder was leitet unser Herz? Hey, so viele Dinge kontrollieren wir in unserem Leben. Unsere Rente, unsere Finanzen, alles. Sogar die Kerntemperatur von unseren Rinderfilets. Aber was machen wir mit unserem Herzen? Lenken wir das? Steuern wir das? Weil unser Herz kann uns betrügen. Es kann uns weglaufen, wenn wir es nicht hüten. Und Gott möchte aber, dass es uns nicht wegläuft, sondern dass es ihm hinterherläuft. Damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt. Also Gott sucht einen Mann nach seinem Herzen und er findet David. Und heute wollen wir uns diese Person David etwas genauer anschauen und mal einen Blick darin werfen, was machte ihn eigentlich zu einem Mann nach Gottes Herzen. Denn aus menschlicher Sicht, in dieser Situation, wie wir sie eben gelesen haben, kommt keiner auf die Idee, dass David der Gesalbte sein könnte. Und dann lesen wir Folgendes, das knüpft direkt an. Auf diese Weise wurden Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai, Doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Also Samuel war zwischen 13 und 15 Jahren alt, als das stattgefunden hat. Er war ein sehr junger Mann. Und die Frage ist wirklich, was hat Gott an David so beeindruckt, dass er ihn erwählt hat? Was fand Gott in David? Und diese Frage wollen wir uns heute und auch nächste Woche stellen. Weil wenn Gott nach etwas sucht und in David findet, dann finden wir doch in David das, wonach Gott sucht. Ich habe 10 Dinge mal rausgesucht oder gefunden, die wir von David lernen können. Und überleg doch mal, wenn wir Biografien von erfolgreichen Menschen lesen, die verkaufen sich sehr gut. Also die bestverkaufteste, habe ich gesehen, ist die von Steve Jobs. Das ist der Gründer von Apple. Und warum verkaufen die sich gut? Man will wissen, was machte diese Menschen so erfolgreich? Was war vielleicht sogar ihr Geheimnis? Oder Jeff Bezos oder Elon Musk. Das verkauft sich, weil man will wissen, was hat die dazu gemacht? Kann ich da vielleicht von was lernen? Und wenn wir auf David schauen, beleuchten wir die Frage, was einen, oder wir schauen die Biografie an von einem Mann nach Gottes Herzen. Also Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, sucht sich jemanden und das findet er in David. Und genauso ähnlich wie man mit dieser Motivation, wie man vielleicht so eine Autobiografie liest von einem erfolgreichen Menschen, wollen wir uns heute mal auch Davids Biografie, Verhaltensweisen und so weiter anschauen. Weil es sind zum Teil einfache Fakten über sein Verhalten. So wie wir von erfolgreichen Menschen zum Beispiel wissen, dass sie, da gibt es viele Gemeinsamkeiten, dass viele von ihnen sehr früh morgens aufstehen, zwischen 4 und 5, um eine konzentrierte, fokussierte Zeit zu haben, ohne Ablenkung und dort die wichtigsten Aufgaben erledigen in der Zeit und noch andere Gewohnheiten, die man sich zum Teil abgucken kann und die auch dazu beitragen, dass sie so erfolgreich sind. Was ist es bei David? Da gibt es auch Verhaltensmuster und das sind zum Teil ganz einfache Fakten. Und es gibt sogar einige Parallelen zu Jesus, die wir darin finden. Ganz viele sogar. Was fand Gott in David? 10 Dinge, die wir von ihm lernen können. Vielleicht findest du sogar mehr. Vielleicht findet sich das, was du gefunden hast, auch wieder, wenn du das gelesen hattest diese Woche. Erster Punkt. Er war gehorsam. Uiuiui, gehorsam. Denkt man immer so an den erhobenen Zeigefinger, oder? Eine Eigenschaft, die, glaube ich, stark auf dem Rückzug ist. Wer lässt sich denn gerne etwas von einer gesetzten Autorität in deinem Leben etwas sagen? Das ist nicht so leicht. Sei es der Chef oder der Lehrer oder vielleicht die eigenen Eltern, Mutter, Vater. Ist nicht immer so leicht. Was lesen wir bei David? Wir haben gelesen, fragte er, sind das alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Ein Jugendlicher, der bei der Party nicht eingeladen ist, weil er draußen seinen Job erledigen muss, den der Vater ihm aufgetragen hat. David akzeptiert, wir lesen das hier, David akzeptiert den Willen seines Vaters ohne Widerworte und dazu gehört eine gute Portion Demut. Er befolgt damit auch das 4. Gebot. Es kommt einfach in seinem Handeln zur Anwendung. Ehre, Vater und Mutter. Das ist das 4. Gebot von den 10 Geboten. Und aus Gottes Sicht zeigt diese Eigenschaft, dass David sich auch unter die Autorität Gottes stellen kann. Das findet Gott in David. Gehorsam. gegenüber einer gesetzten Autorität in seinem Leben. Gehorsam ist ein Ausdruck des Vertrauens auf Gott und eine Anerkennung seiner Autorität. Ganz praktisch. Jesus sagte auch zu seinem Vater, als er im Garten Gethsemane war, Blut und Wasser schwitzte und wusste, dass er gleich seinen Leidensweg antreten wird, um für die Sünden der Welt zu leiden und zu sterben. Und da sagt er auch, lass diesen Kelch doch bitte an mir vorübergehen. Aber was sagt er dann? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er lebt es vor, er ordnet sich dem Willen des Vaters unter. Und in David sehen wir das auch ganz praktisch in seinem Leben. Er ist auf den Feldern, hütet die Schafe. Kein einfacher Job. Und Davids Vater war ein Mensch. Es gab garantiert, wie bei jedem anderen irdischen Vater auch, Dinge, die man hätte kritisieren können. Dinge, wo man sagen hätte können, der soll mich in Ruhe lassen, was auch immer. Argumente, um ihm nicht zu gehorchen. Das gab es bei David aber nicht. Er stellte sich zu 100% darunter, er machte den Willen des Vaters sogar zu seinem eigenen und hütete die Schafe, das werden wir gleich lesen, übertrieben gut. Und er lebte damit einfach Unterordnung. Ehren wir unsere Eltern nicht für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind? Das ist so ein Punkt, den ich hier mit reingeben möchte. Haben sie einen besonderen Platz in unserem Leben? Und ich weiß, das ist für manche sehr herausfordernd. Aber es gibt Geschichten, die nicht so einfach sind, wo das vielleicht sehr schwer fallen kann. Aber wenn wir grundsätzlich mit gesetzten Autoritäten in unserem Leben strugglen, dann werden wir vielleicht auch Probleme haben, Gott als übergeordnete Autorität zu akzeptieren. David tat dies. David war gehorsam gegenüber seinem Vater, /Chef, und somit auch Gottes Ordnung gegenüber. Zweiter Punkt. Er erfüllte seine Aufgaben sehr zuverlässig. Ich greife jetzt mal ein bisschen schon mal in nächste Woche rein. Ich springe jetzt auch mal in der Geschichte ins 17. Kapitel, einfach um zu extrahieren, herauszuziehen, was finden wir bei David? Er sollte dann ja gegen Goliath kämpfen, oder er wollte, und stellt sich dann eben davor, wir werden da nächste Woche ein bisschen mehr zu lesen, aber jedenfalls, da ist der Goliath, da sind Tausende, vielleicht Hunderttausende von Soldaten auf beiden Seiten, und dieser junge David bewirbt sich für den Job gegen den 1:1-Kampf gegen den Goliath, 3 Meter großer Riese. Und Saul und die Mannschaft waren natürlich ziemlich skeptisch, dass ein kleiner Hirtenjunge gegen den Mann, vor dem alle, die hatten die Hosen voll. Wenn der sich hingestellt hat und rief, dann hatten alle die Hosen voll. Und natürlich sind die dann skeptisch, dass da ein junger Mann kommt und sagt, ich mach's. Da haben alle gelacht. Davids Bewerbungsgespräch für den Kampf gegen Goliath lief wie folgt ab. 1. Samuel 17, 34, 35. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär, trug ein Schaf weg von der Herde. Was machte er dann? Oh, fehlt. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Ey, das ist doch übertrieben gut. Damit bewirbt er sich bei dem König für den Job gegen Goliath zu kämpfen. Das sagt etwas über seine Arbeitseinstellung aus, wie er da auf dem Feld war, mit den Schafen. Also bei Deister, wo ich früher gearbeitet habe, da gab es einmal im Jahr ein Jobgrade. Und da hast du ein Gespräch mit deinem Chef geführt und es ging von 1 bis 5, quasi die Bewertungsskala. Das Problem war irgendwie, bei 3 hast du 100% erreicht. Und wir haben uns immer gefragt, aber ich habe doch so viel geleistet. Ja, du hast alles erfüllt, was von dir erwartet wurde. Wunderbar. Du hast zu 100% alle die Erwartungen erfüllt, die an dich gestellt waren. Und ich weiß nicht, was man hätte tun können, um über diese 3% zu kommen. Wahrscheinlich hätte man sich das Hemd zerreißen und ein Firmenlogo auf dem Herz tätowiert haben müssen oder so, dass du da eine 4 kriegst oder eine 5. Ey, David war drüber. Also wenn der ein Jobgrade als Hirtenjunge bekommen hätte, das wäre eine 5 gewesen. Von dem, was wir hier lesen, wie er abging. Eine sehr krasse Übererreichung der Ziele. Was können wir von seiner Arbeitseinstellung lernen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen oder mit dem Fakt, dass er seine Aufgaben zuverlässig erfüllte? Sind wir loyal und zuverlässig verantwortungsbewusst mit den Aufgaben, die uns aufgetragen wurden? Hier geht es um eine Haltung. Murren wir vielleicht herum, finden wir Ausreden, ducken wir uns weg, wenn es mal schwierig wird, lassen wir es andere tun, wenn es zu schwer wird. David ging voll in die Verantwortung rein und hat gesagt, das ist jetzt mein Job, ich mache den so gut ich kann. Und es geht hier nicht ums Arbeiten bis zum Burnout. Das ist nicht so schwarz-weiß. Da gibt es ganz viel dazwischen, zwischen einem, der nur Dienst nach Vorschrift macht und einem Workaholic. Da gibt es viel dazwischen. Es geht hier um gute Tugenden, die unseren Charakter stärken und uns auch vor Gott wohlgefällig machen. Oder? Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und es ist egal, welche Arbeit wir nachgehen, welche Arbeit wir machen, die innere Haltung ist hier entscheidend. Und Gott sieht das. Ob du im Verborgenen treu bist, egal wo, wie deine Arbeitseinstellung ist, wie deine Haltung ist, deinen Aufgaben und Verpflichtungen gegenüber, da sieht Gott deine Treue und deine Zuverlässigkeit, deine Verantwortung, dein Verantwortungsbewusstsein. Wie bin ich auf der Arbeit? Mit welcher Haltung diene ich auch in der Gemeinde? Mit welcher Haltung diene ich im Reich Gottes? Und David wusste, was es bedeutet, seine Aufgaben treu, verantwortungsbewusst und fleißig zu meistern. Gott hat es gesehen. Und so tut er es auch bei uns. Er sucht nämlich nach Herzen, nach Menschen, nach seinem Herzen. Und er sucht da sehr im Verborgenen, nicht bei dem, was äußerlich sichtbar ist. Drittens, er tat alles mit Gott. Wir lesen direkt weiter, als er das mit den Bären erzählt und den Löwen, wie er es macht. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch von diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut so, sagte er, der Herr ist mit dir. Eines wird hier ganz deutlich. David lebte in allen Umständen in einem Bewusstsein, dass Gott mit ihm ist, dass er bei ihm ist und dass er von ihm zu 100% abhängig ist. Der Herr hat mich gerettet aus den Klauen des Löwen. Nehmen wir Gott mit auf die Arbeit, nehmen wir Gott mit in die Schule, in unseren Alltag, in alle Situationen, in unsere Kämpfe, in unsere Siege, vertrauen wir ihm in allen unseren Lebenslagen. Das ist ja etwas, was wir von David lernen können. Sprechen wir mit ihm über die Sachen, die uns beschäftigen. David tat es. Machen wir das auch? Oder bleibt unser Gott in der Kirche sonntags, wenn wir nach Hause gehen? Ihr Lieben, wenn ich so mit der Eva wäre, mit meiner Frau, dass ich sagen würde, so Schatz, tschüss, bis nächste Woche, das wäre doch keine Ehe, das wäre keine Beziehung. Dann könnte ich mich doch nicht Ehemann nennen, wenn ich nicht eine Beziehung zu meiner Frau hätte. Und darf ich das mal so krass sagen, wenn ich nur sonntags in den Gottesdienst komme und unter der Woche keine Beziehung zu Gott lebe, und er keine Relevanz, keine Bedeutung für mein Leben hat, ich ihn nicht frage, mit hineinnehme in alle Situationen, dann bin ich vielleicht christlich unterwegs, aber ich bin kein Christ. Jesus war permanent mit Gott verbunden. Er sagte, ich und der Vater sind. sind eins, zog sich immer wieder zurück zum Gebet. Permanent betete er mit dem Vater. Sehen wir seine Verbundenheit mit Gott, dem Vater. Viertens, mein größter und Lieblingspunkt, er nutzte seine Zeit gut und sinnvoll. Und ihr Lieben, es ist nicht so, dass ich hier stehe und predige und meine, dass das alles in meinem Leben zur Anwendung kommt. Ich predige zu mir selbst, weil ich merke, wie viele Defizite ich da noch habe. Und ich hoffe, dass Gottes Wort heute auch seine Macht in unseren Kraft in unserem Leben entfaltet und uns wirklich dahin lenkt zu Gottes Herzen und was wir dazu beitragen können, was unser Job ist, was unser Part ist. David nutzte seine Zeit gut und sinnvoll. Da habe ich ein paar Punkte. Woran sehen wir das? Er lernte Harfe so gut spielen, oder Zither heißt es, dass es sich sogar rumsprach. Wir lesen im 1. Samuel 16, 17, 18, als Saul, der König, als sich Gottes Geist von ihm entzog, weil er nicht gehorsam war, wird er psychisch krank und böse Geister überfallen ihn und er flippt aus. Er wird wütend, er wird zerstörerisch. Und dann kommen welche, die sagen, hier, vielleicht hilft Musik. Und Saul sagte zu seinen Knechten, seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann und bringt ihn zu mir. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß. Also, es sprach sich rum, der Kerl muss irgendwie aufgefallen sein, vielleicht hat er auf Hochzeiten gespielt, das waren ja nicht nur ein Instrument, der hat ja auch Lieder gedichtet und gesungen. Und das diente dem Saul zur Linderung, weil wann immer er spielte, wich der böse Geist von Saul und er kam zur Ruhe. Wahnsinn! Er muss sein Handwerk, also sein Instrument, sowas von beherrscht haben. Das ging nicht ohne Zeit der Übung auf dem Feld bei den Schafen, dass er seine Freizeit da genutzt hat auch. Nächster Punkt, er schrieb viele der 150 Psalmen, die unsere Kirchenlieder und Gebete bis heute prägen. Vieles davon in der Zeit, die er einfach zur Verfügung hatte, in seiner Freizeit. Sprich, er verbrachte auch viel Zeit mit Gott in der Stille und im Gebet. Sehen wir auch bei Jesus. Er aber entwich in die Einöde und betete. Immer wieder bricht Jesus aus und betet zum Vater. David kannte Gottes Wort und dachte viel darüber nach. Wir lesen in Psalm 19 seine Haltung zum Wort Gottes, ihr Lieben, und das ist ein Loblied auf Gottes Wort, auf die Bibel, was wir hier lesen. Er schreibt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechend der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge vom feinsten Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt mir großen Lohn. Worte Davids von einem Mann nach Gottes Herzen, der seine Gebote und sein Wort kannte. Wie viel Staub ist denn auf unseren Bibeln und welchen Wert hat Gottes Wort für uns? Da steckt so viel drin. Und Jesus sagt auch, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder den Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Alles ist uns zur Erkenntnis, zur Weisheit, zur Lehre geschrieben. Alles, was da drin steht. Und Jesus bestärkt, wie machtvoll Gottes Wort ist, indem er auch versucht wird und sagt einfach, von Satan versucht wird und sagt, es steht geschrieben. Er begegnet mit Gottes Wort. David, er übt sich im Handwerk des Schäfers und in der Verteidigung seiner Schafe. Seine Stöcke müssen gespitzt gewesen sein, seine Schleuder beherrschte er wie ein Meister. ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, oder? David hat das perfektioniert, er hat diese Dinge beherrscht. Und auch sein Dienst als Hirte, was der da für Skills sich angeeignet haben muss. Ich glaube, auch für Bibelschüler, für zukünftige Pastoren wäre es gut, ein Vikariatsjahr zu machen, einfach als Hirte irgendwo auf dem Feld ein Jahr. Das wäre eine richtig gute Schule für die Ausbildung, später als Pastor die Hirten der Gemeinde sein sollen. David nutzte auch die Zeit, um sein Handwerk richtig gut zu verstehen. Und was mir an dem allen so gefällt, er lebte praktische Dankbarkeit für alle Talente und Privilegien, die er als junger Mann geschenkt bekommen hat. Und er brachte diese Dinge auch irgendwie zurück zu Gott. Er setzte sie für seinen Willen, für sein Reich ein. Was machen wir mit unserer Zeit, die uns zur Verfügung steht? Wie gehen wir damit um? Nutzen wir sie, um das, was Gott an Begabung in uns gesteckt hat, zu entfalten und es auch zu seiner Ehre einzusetzen? Gerade ihr jungen Leute, die ihr noch Zeit habt. Was macht ihr damit? Hey, Gott erwartet auch irgendwie, dass wir unsere Zeit und unsere Gaben sinnvoll einsetzen und nicht ungenutzt liegen lassen. Das lesen wir auch in dem Gleichnis von den Talenten, die er verteilt. Er möchte, dass wir das verstehen, was wir von ihm bekommen haben, dass wir es nehmen und vervielfältigen. Und da gießt er auch, wenn wir uns auf den Weg machen. Und er lässt es wachsen, er vervielfältigt es. Aber unser Beitrag ist auch, dass wir losgehen und dass wir was machen. Der fünfte und letzte Punkt. Er blieb demütig. Obwohl er bereits zum König gesalbt ist, geht er seiner Arbeit nach. Er entfernt sich immer wieder vom Königshof, weil Saul ruft ihn und er sagt, oh, ich brauche diesen Mann, wenn der spielt und singt, uiuiui, dann geht's mir gut. Ich meine, der hat Psalmen gesungen, der hat über Gott gesungen, der hat Lobpreis gemacht in Sauls Gegenwart. Aber was macht er? Er dient, er entfernt sich immer wieder vom Königshof, weil die Arbeit auf dem Feld gemacht werden muss und geht zurück auf das Feld des Vaters und dient dort seinen Vater als Hirte. Er dient weiter im Verborgenen. Er bleibt sich für die Dinge nicht zu schade. Und damit beweist er sein demütiges Herz, etwas, das Gott sehr wichtig ist. Jesus sagt ja, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden in euren Seelen. Lernt von mir. Was sollen wir lernen? Sanftmut und Demut können wir von Jesus lernen. In Davids Herz war das vorhanden, diese Demut. Isaia aber sprach zu seinem Sohn David, das ist so der biblische Beleg jetzt dafür, nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bring sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Und bring auch ein Unterpfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte. Er war sich nicht zu schade für die einfachen Aufgaben. Er war zum König gesalbt. Der Geist Gottes ruhte schon auf ihm. Und er kommt seinen Pflichten weiter nach und macht die Arbeit, die getan werden muss. Das ist Charakter. Wir reden hier aber einen Mann, in dem das Herz Gottes sichtbar wird. Das ist Charakterstärke Davids, die wir hier sehen. Und ich strebe danach. Ich möchte das mehr und mehr in meinem Leben haben. Und wir haben gehört, er war Musiker im Haus Gottes und brachte seinen Brüdern trotzdem das Essen, weil sein Vater es ihm befohlen hatte, machte trotzdem den Job seines Vaters. Also, was heißt das hier für uns auch heute Morgen? Er spielte nicht nur Lobpreislieder auf der Bühne im Hause des Königs, sondern sein ganzes Leben war Anbetung. Sein Gehorsam gegenüber Gott war Anbetung. Eine stille Anbetung, die Gott sah. Amen. Und wir haben uns letzte Woche über den Lobpreisordnung, wir haben uns mit dem Lobpreisteam getroffen und wir haben uns über die Lobpreisordnung unterhalten. Und da ging es auch um einen Dienst im Verborgenen. Einfach darüber ausgetauscht, welche Gefahren hat denn ein Dienst auf der Bühne, wenn man nur auf der Bühne ist. Da gehen Gefahren von aus. Und wir haben darüber gesprochen, dass jeder, der auf der Plattform, auf der Bühne steht, dass er irgendwie doch auch vielleicht im Verborgenen dienen sollte. Warum? Um unseren Charakter zu schützen. Weil es birgt Gefahren, wenn du nur vorne stehst und auf der Bühne stehst. Das geht ganz langsam und du merkst es vielleicht gar nicht so richtig, aber dass dein Charakter darunter leidet. Und wir lesen hier auch bei David gute Tugenden. Eine davon ist, im Verborgenen zu dienen. Nicht nur im Sichtbaren, sondern auch im Unsichtbaren. Zu beweisen, ich diene auch da, wo Gott es nur sieht, wo vielleicht kein anderer es sieht. Anbetung ist nämlich ein Lebensstil. Auch dann, wenn niemand hinsieht. David blieb demütig. Was findet Gott in uns? Mit dieser Frage möchte ich zum Abschluss kommen und nächste Woche mit den nächsten 5 Punkten weitermachen. Aber was findet Gott in uns? Findet er Demut? Findet er sinnvoll genutzte Zeit? Also aus Gottes Sicht sinnvoll? Findet er ein Herz, das über den Sonntag hinaus mit ihm verbunden sein will? Findet er einen zuverlässigen Diener bzw. Arbeiter in allen Aufgaben, die man so übertragen kriegt, ob auf der Arbeit oder in der Gemeinde? Und findet er Gehorsam gegenüber seinem Wort und seinen Ordnungen? Und ihr Lieben, ich möchte hier kein Gesetz predigen, aber ich reflektiere doch nur, warum David ein Mann nach Gottes Herzen war. Und wir versuchen doch herauszufinden, was ihn zu einem Mann nach Gottes Herzen machte, worauf Gott Wert legt in uns, wenn er sucht und er sucht. Und ich lade jeden ein, in der kommenden Woche mindestens einen Punkt zu verändern, wo er sich angesprochen gefühlt hat, und von sich aus eine konsequente Veränderung anzustoßen. Ich bin mir sicher, dass jeder irgendwo angesprochen ist und dass jeder weiß, was ist mein Schritt, den ich vielleicht gehen müsste. Und das in dieser Woche zu tun und Gott zu vertrauen, dass wenn man seinem Herz folgt, dass er was Gutes draus machen wird und dass es ihm gefällt. Und sein Ruf an uns ist, das haben wir letzte Woche auch gelesen, in den Sprüchen steht das: Mein Sohn, schenk mir dein Herz und lass deine Augen sich an meinen Wegen der Weisheit freuen. Und einfach dieses Einfache zu befolgen und sagen, okay, ich gebe dir eine Chance, Jesus, ich gebe dir mein Herz und ich lasse meine Augen sich an deinen Wegen und deiner Weisheit freuen und ich stelle deine Wege und deine Weisheit über meine. Und ich gehe konsequente Schritte auf diesem Weg. Ich treffe Entscheidungen dafür. Und ihr Lieben, nächste Woche gehen wir in den ersten großen Sieg Davids, seinen Kampf gegen Goliath. Und wir werden feststellen, dass alles, was wir heute gehört haben, schon Teil dieses Sieges ist. Ohne diese Dinge, die wir gehört haben über David, hätte es diesen Sieg über Goliath nicht gegeben. Amen. Amen. Amen.